Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Mensch, ziemlich crazy dieses Objekt. Genau in dieser Minute, wenn man so auf die Weltuhr schaut, es gibt so eine Weltuhr, die zählt, wie viele Menschen es immer aktuell gibt und die rast immer ziemlich vorwärts. Aber genau in diesem Moment sind wir bei 7.630.000.000 Menschen angekommen. 7.630.000.000 Menschen, alles Individuen. Jeder ist irgendwie anders. Und allein diese Zahl zu greifen, ist für mich eigentlich unfassbar. Ja, das übersteigt so mein Vorstellungsvermögen. Es ist eine unfassbare Vielfalt in uns Menschen drin. Ein Schreiber in der Bibel drückt es so aus. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet, Herr. Ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Ich weiß nicht, ob du dieses Selbstbewusstsein hast. Ob du morgens früh aufstehen kannst, in den Spiegel schauen und sagen, Herr, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Ich meine, mein Spiegelbild macht es mir leicht, ja, aber vielleicht geht es dir da anders. Und du hast vielleicht nicht immer so dieses Selbstbewusstsein und sagst, naja, ich weiß nicht. Aber ganz ehrlich, wenn du diese Vielfalt von Menschheit anschaust, ist es doch völlig crazy, oder? Mir ganz persönlich geht es so, ohne jetzt da eine Diskussion aufzumachen. Diese Theorie der Entstehung, Entwicklung, Evolution, wie immer du das nennen willst, diese Theorie übersteigt meinen Glauben. Der Glaube, dass diese Vielfalt zufällig entstanden ist, das übersteigt mich, ich kann das nicht glauben. Dass all das bei 7.600.000.000 Menschen jeder anders ist, einfach Zufall. Ich finde es so crazy, dass ich es nicht glauben kann. Für mich ist die Vorstellung, dass dahinter eine Idee steckt, dass dahinter eine Macht steckt, dass dahinter eine Persönlichkeit, namentlich Gott steckt, ist für mich so viel glaubhafter, als dass du und ich einfach nur ein Ergebnis des Zufalls sind. So, wir sind halt da, 70, 80, 90 Jahre, dann sind wir auch wieder weg und dann kommt der nächste Zufall. Mich übersteigt das und ich tue mich wesentlich leichter mit dieser Vorstellung, dass da ein Gott ist. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken, der Schöpfung, haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Gott zeigt sich in der Schöpfung. Und ja, da gibt es natürlich jetzt besonders im Urlaub wieder diese Standardsprüche. Ja, Leute fahren durch die Berge ans Meer und so und sind überwältigt von der Schöpfung und sagen, wow, ja, ich erkenne Gott in der Schöpfung. Schon, aber das meint die Bibel gar nicht. Die Bibel ist viel, viel konkreter. Gott zeigt sich wirklich in seinen Geschöpfen. Und das meint er wortwörtlich. Dem Propheten Hesekiel stellt sich Gott anhand von Geschöpfen vor. Er präsentiert sich in seinem Werk. Dort heißt es, jedes Wesen, also die Hesekiel zu sehen bekommen hatte, hatte vorn ein Menschengesicht, auf der rechten Seite ein Löwengesicht, auf der linken Seite ein Stier und hinten ein Adlergesicht. Und Gott sagt zu Hesekiel, hey, in diesen vier Wesen erkennst du mich wieder. Und damit meint er nicht nur dieses, hey, du siehst, wie toll ich sie gemacht habe, wie majestätisch sie sind, sondern er geht ganz, ganz tief und er sagt, nein, studier diese vier Wesen und du wirst etwas über mich erfahren. Du wirst etwas über meinen Charakter, über mein Wesen, über mich selbst lernen. Like Jesus, diese Serie, die wir gemacht haben im Zentrum des Jahres, als Jubiläum, als wirklich die Jahresserie, Like Jesus heißt, werden wie Jesus, sein wie Jesus. Also manche denken ja, I like Jesus, gell? Aber das ist gar nicht das Thema der Serie, sondern es geht wirklich darum zu sagen, hey, wie Jesus wollen wir sein? Und ich muss echt zugeben, diese ganzen Bilder, die wir hier benutzen und Vergleiche, Adler, Löwe, Stier, mal ganz ehrlich, wenn wir das auf Gott beziehen, macht es überhaupt keinen Sinn. Ich habe diese Woche mal nachgedacht und gedacht, was machen wir hier eigentlich? Also ist ja schon nett, so ein Stier, gell? Aber mal ganz ehrlich, Gott wie ein Stier? Gott ist so transzendent, Gott ist so groß, Gott ist so umfänglich, Gott ist so unfassbar. Wie will ich den denn einfach auf so einen Stier runterbrechen? Und so sehr ich Adler und Löwen liebe, aber Gott, schon ein bisschen schwierig. Und ich habe gemerkt, hey, es geht in dieser Serie um Jesus. Und dieser ganze Vergleich macht erst Sinn, wenn wir ihn auf Jesus beziehen. Und auch wenn Gott sich Hesekiel präsentiert und er sagt, hey, diese vier Wesen, schau sie dir an und du lernst mich kennen, dann macht das erst Sinn, wenn wir sie auf einen Menschen beziehen, nämlich Jesus Christus. Und auf einmal ergibt das Ganze wirklich Sinn. Jesus wie ein Adler. Er kommt mit einer Perspektive, mit einer Vision, mit einer Sichtweise von oben und sieht uns. Jesus wie ein Stier, er kommt in diese Welt, er durchbricht Mauern und Grenzen, er geht über Dinge hinweg voller Kraft, wo die Welt und der Teufel selbst versuchen, ihn aufzuhalten. Und der Löwe, mutig, klug, weise, kommt er in diese Welt und verfolgt seine Strategie. Jesus Christus, Mensch. Ohne diesen Mensch macht die ganze Serie keinen Sinn. Und ohne diesen Mensch macht das Bild, das Gott Hesekiel schenkt, keinen Sinn. Und schon sind wir am zentralsten Punkt, nicht nur dieser Serie, sondern unseres christlichen Glaubens. Ich habe mich lange auch mit Muslimen unterhalten und das ist super, super spannend. Ja. Natürlich gibt es dort auch ganz viele, die sind halt einfach auf dem Papier Muslim, so wie es bei uns viele gibt, die halt als Baby getauft wurden. Aber es gibt natürlich schon Leute, die diesen Glauben wirklich intensivst leben und intensivst aufgesogen haben. Und du kannst mit ihnen super genial über Gott sprechen. Aber es kommt ein Punkt, an dem scheiden sich die Geister. Das ist Jesus Christus. Denn sie sagen, Mike, du kannst nicht allen Ernstes behaupten, dass Gott, der Schöpfer des Universums, das Größte überhaupt, so was Popliges, Simples, Einfaches wie Mensch wird. Und genau an dieser Vorstellung bricht es. Wir glauben, dass Gott Mensch geworden ist. Und ich glaube, das ist eine der zentralsten Aussagen. Warum macht Gott das? Warum wird Gott, dem alles zur Verfügung steht, der alles tun kann, der hey, so crazy, warum wird er ausgerechnet Mensch? Und diese Frage, die ist nicht neu. Die finden wir an zig Stellen in der Bibel. Zum Beispiel im Psalm 144. Herr, was ist schon der Mensch? Warum schenkst du ihm überhaupt Beachtung? Warum kümmerst du dich um ihn? Oder im Psalm 8, ich blicke zum Himmel und ich sehe, was deine Hände geschaffen haben. Zum Himmel blicken. Ja, wer hat diese Woche die Mondfinsternis gesehen? Yeah, also da sind wir schon auf einer Wellenlänge. Die Mondfinsternis war ja super spannend, gell? Millionen Menschen schauen zum Himmel, um den Mond nicht zu sehen. Dann sehen sie ihn nicht und dann beschweren sie sich. Hä? Ja, mir ging's so. Es hieß in den Nachrichten 20.48 Uhr, Mondfinsternis geht los, 21:22 so der geilste Moment. Ich gucke raus, kein Mond. Ich denke, was ist denn das für ein Scheiß? Das Jahrhundertereignis, ich gucke raus, immer noch kein Mond. 21:45 Uhr, meine Frau hielt es langsam nicht mehr aus mit mir. Und sie hat gemeint, hey, jetzt setz dich in dein Auto und such den Mond. Und ich habe gesagt, ja, das mache ich. Und dann bin ich auf unsere Wiese gefahren. Wir haben so ein Grundstück in Neuhausen oben am Weinberg, Falkenberg. Bin da hochgefahren, ich kam gar nicht mehr zu unserer Wiese. Hey, oder alles voll. Ich meine, Menschen eh schon viel zu viel, aber jeder mit einem Auto, also mindestens einem. Und ich kam kaum noch durch. Aber dann kam dieser Blutmond. Und ehrlich gesagt, es war jetzt nicht das Faszinierendste, was ich jemals gesehen habe, aber es war schon irgendwie cool. Wir schauen zum Himmel und wir sehen seine Werke. Das meint dieser Psalmist hier. Mond und Sterne, alle hast du ihren Platz zugewiesen. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er und doch kümmerst du dich um ihn? Hey, es ist eine spannende Frage. Warum wird Gott Mensch? Gut, als Ameise wäre der Wirkungskreis klein gewesen, aber warum Mensch? Und ich glaube, es gibt eine ganz logische Erklärung dafür. Weil der Mensch das Ebenbild Gottes ist. Wenn Gott Mensch wird, ist er gar nicht weit weg von dem, was er sonst ist. In 1. Mose 1 heißt es, dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Und so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und als Frau. Und wisst ihr was, das ist so eine Bibelstelle, die ist so mega abgedroschen, weil man sie auf jeder Hochzeit irgendwie hört. Aber ich meine das ganz ernst. Ich glaube, das ist die umkämpfteste und die kritischste Bibelstelle, die es gibt. Ich glaube, dass der Teufel kaum an einer anderen Bibelstelle so viel Interesse hat, diese Bibelstelle zu zerstören, wie genau an diesem Punkt. Ich glaube, es ist die meist falsch verstandene und meist falsch interpretierte Bibelstelle. Und dafür gibt es einen sehr, sehr guten Grund. Ganz am Anfang von der Schlange im Paradies bis im Jahr 2018 Gender Mainstream kannst du die gesamte Geschichte der Menschheit durchverfolgen und sie torpediert diese Bibelstelle. Warum? Ich möchte das auseinandernehmen. Dort heißt es, nämlich in dieser Bibelstelle, der Mensch ist drei Dinge. Der Mensch ist erstens ein Kind Gottes. Zweitens, er ist sein Ebenbild und drittens, er ist beauftragt zu herrschen. Und vielleicht denkst du, boah, simpel. Und ich möchte gleich zeigen, warum das so kritisch ist und warum es so wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen. Ich glaube, ohne dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen wäre, ohne dass Jesus Christus gepredigt hätte, hätten wir nicht einmal mehr den Hauch eines Verständnisses für diese Bibelstelle. Wir sagen zu Recht, Jesus kam auf diese Erde, um uns den Vater zu zeigen. Das stimmt, das tat Jesus wirklich. Aber Jesus kam mindestens zum gleichen Prozentsatz auf diese Erde, um uns zu zeigen, wer wir sind. Jesus wollte uns erklären und vorleben, wer wir sind und wozu wir sind. Jesus wurde Mensch, um uns von dem zu befreien, was uns von Gott trennt. Zwischen Gott und uns gibt es einen tiefen Graben. Da gibt es eine Distanz. Und moralisch nennen wir das Sünde. Aber ganz ehrlich, wir haben so eine schräge Vorstellung, was Sünde ist. Wir haben so einen Moralkatalog und da wird aufgelistet und Lügen und schlechte Bilder gucken und Steuern nicht bezahlen und Kaugummi unter den Tisch kleben. Und wir haben halt so eine Liste und da schauen wir und wenn du es findest, dann aha, Sünde. Wisst ihr was, das ist aus Gottes Sicht völliger Blödsinn. Gott hat gesagt, ich habe den Mensch geschaffen mit einer Absicht, mit einem Ziel. Und in dem Moment, wo er diese Absicht, das Ziel nicht erfüllt, begeht er Sünde. Und wir erfüllen unser Ziel nicht. Wir erfüllen nicht die Absicht, die Gott mit uns hat, wenn wir nicht verstehen, wozu wir gemacht sind. Und Jesus kam, um diesen Graben zu überwinden. Jesus kam, um das zu überwinden, um uns davon zu befreien, dass wir am Ziel unseres Lebens vorbei leben. Heute schließt sich diese Serie. Heute gibt sie letztlich eigentlich erst Sinn. Jesus Christus, Kind Gottes. Ich habe heute ganz viele Bibelstellen. Ich werde auf manche gar nicht besonders eingehen. Ihr könnt die nachlesen in unserer App und dann zu Hause euch nochmal damit auseinandersetzen. Jesus Christus, Kind Gottes. Gott selbst sagt, dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Auf ihn sollt ihr hören. Das findest du in Matthäus 17, Vers 5 und an 5 weiteren Stellen. Exakt gleich überliefert. Gott selber sagt, das ist mein Sohn, das ist mein geliebtes Kind, auf den sollt ihr hören. Und Jesus selber sagt, hey, wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Wenn man ganz ehrlich, was ist das für ein Selbstbewusstsein? Wisst ihr, ich höre alle möglichen Auslegungen, wie Menschen sich zu Jesus stellen. Es gibt nur eine einzige Position zu Jesus, die wirklich Sinn macht. Jesus Christus kann nur Gottes Sohn sein. Oder er ist ein vollkommen bescheuerter Spinner. Entweder er ist, was er sagt, oder es ist gut, dass sie ihn gekreuzigt haben. Welcher Mensch kann von sich wirklich behaupten, wenn du mich siehst, siehst du Gott? Wow, es gibt Menschen, die tun das, gell? Aber das ist schon sehr schräg. Und genau das sagt Jesus. Und ich glaube, dass er recht damit hat. Wir müssen auf Jesus schauen, damit wir begreifen, wer er ist und wer wir sind. Ich möchte euch nur ein Beispiel nehmen, ganz, ganz konkretes Beispiel. Thema Beten. Ja? Jesus betet und Jesus sagt, aber Vater, alles ist dir möglich. Und wir natürlich als aufgeklärte Christen 2018, wir gucken sofort auf alles ist dir möglich. Ja? Das ist uns wichtig, weil wir ja so Zweifler sind. Für die Hebräer war aber das wirklich Spektakuläre, aber. Sag mal, Jesus, spinnst du eigentlich? Du redest von Gott. Du redest von dem, dessen Namen nicht ausgesprochen wird. Du redest von dem Größten überhaupt. Und jetzt kommst du mit Abba daher. Schwedische Popgruppe, was soll denn das? Nein, Spaß. Abba, Papi. Papi, das ist kleinkindlich. Das ist wirklich so, Abba. Und Jesus meint das allen Ernstes. Und die Bibel überliefert uns, wie wir beten sollen. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Ja, wo haben wir das her? Nicht von uns. Jesus lehrt es uns. Wir schauen auf Jesus und wir sagen, aha, wenn du Kind Gottes bist und wir sollen es auch sein, dann dürfen wir genauso beten. Dann darfst du Gott begegnen als einem Papi, als einem Abba. Als deinem Vater, du Kind Gottes. Jesus kommt auf diese Erde und erklärt uns, dass Gott ein liebender Vater ist. Und wisst ihr was, wir lesen die Bibel oft so blöd. Das ist so abgedroschen, 100-mal gehört. Und wir verlieren den Respekt vor der Bibel. Jesus kommt und sagt, hey, dieser Gott, der Schöpfer des Universums, wenn der will, hört im selben Moment dein Herz aufzuschlagen. Wenn er will, ist hier alles Sense. Aber dieser Gott, der so mächtig ist, der ist dein Vater. Vielleicht nicht der, den du hier hattest, sondern der Vater, den du dir immer gewünscht hast. Du bist ein Kind Gottes. Und Jesus sagt, dasselbe gilt für alle, die ihm nachfolgen. Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Erben eingesetzt. So entsprach es von Anfang an seinem Willen. Und was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Und Gott selber sagt, ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das sage ich, der Herr, der allmächtige Gott. Und ich möchte über dieses Kindschaftsthema ein ganz kleines Fazit ziehen. Was immer in deinem Leben passiert ist und was immer in deinem Leben noch geschehen wird, nichts, absolut nichts, weder Schicksal, weder Leben, weder andere Menschen, weder der Teufel selbst, kann etwas daran ändern, dass du ein Kind Gottes bist. Du verlierst die Kindschaft Gottes nicht, egal was kommt, egal was passiert. Du bleibst sein Kind. Das ist Gottes Wahrheit über deinem Leben. Der zweite Punkt, wir sind Gottes Ebenbild. Jesus ist Gottes Ebenbild. So wie der Vater Tote auferweckt und ihnen neues Leben gibt, so hat auch der Sohn die Macht dazu, neues Leben zu geben, wem er will. Und das finde ich ziemlich spektakulär. Jesus hat so eine Art von Humor, wo ich zugeben muss, man braucht ein bisschen Zugang und vielleicht selber so ein bisschen Craziness, um diesen Humor aufzugreifen. Jesus war unterwegs und da gab es damals ein sehr, sehr renommiertes Krankenhaus. Ja, die hatten einen Ruf, in der ganzen damaligen Welt waren die bekannt als das geilste Krankenhaus ever. Die hatten den besten Leiter, die besten Mediziner, die gingen ab wie die Sau. Und in diesem Krankenhaus gab es einen Fall, wo sie nichts tun konnten. 30 Jahre haben sie rumgedoktert. Nichts ging. Sie haben die Mystik angegriffen. Ja, so ein See, der sich bewegt und dann soll es Wunder geben und sowas. Nichts ging. Und alle namhaften Ärzte haben sich ein Stück weit blamiert. So, wen sucht Jesus sich aus, um ihn gesund zu machen? Genau den. Und wirklich, ich glaube, das ist kein Zufall. Jesus hat sich nicht einfach zufällig irgendjemand ausgesucht, sondern er hat Dinge gemacht, die spektakulär waren, um zu zeigen, wer er ist. Der Sohn Gottes, Ebenbild Gottes. Da war ein Mensch gestorben, Beerdigung, ganz großer Bahnhof. Ja, viele Leute gekommen, Trauer, nicht schwarz, das machen nur wir, die sahen anders aus. Aber man hat so einen Trauerzug gemacht und es war klar, hey, der ist tot und jetzt gibt's eine Feier und Totenklage und so. Tagelang weinen, wie immer man das macht, weiß ich nicht, aber da so richtig sind die abgegangen. Und was macht Jesus? Der geht dorthin zur Beerdigung. Und jetzt, das musst du dir wirklich vorstellen, das musst du mal machen. Geh mal auf eine Beerdigung, wo so richtig Trauer und alles, gell? Und dann gehst du an den Sarg, so man nimmt ja Abschied vom Toten und sagt, hey, komm mal raus. Merkt ihr? Komischer Humor, gell? Jesus ist das Ebenbild Gottes. So ist Gott. Und Jesus hat alle Macht bekommen, selbst den Toten ihr Leben wiederzugeben. Und dieser Jesus, der alle Macht hat und nicht nur redet, sondern sie bewiesen hat. Er sagt zu den Leuten, hey, hört mal gut zu, ich mache nichts, gar nichts, was ich nicht vom Vater sehen würde. Alles, was ich tue, alles, was ich mache, alles, was ich hier bewege, ist das, was ich vom Vater her sehe. Ich bin einfach nur ein Abbild, ein Ebenbild meines Vaters. Ich gehe nicht durch die Welt und lass mir mal einfallen, hey, jetzt wäre gerade Wein cool. Ich gehe nicht durch die Welt und habe einen schwarzen Humor und crash mal eben eine Beerdigung. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Ich bin ein Ebenbild Gottes. Und dieser Jesus sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und ich weiß nicht, ob du in diesem Moment gerade ein ganz klein bisschen ein Gespür bekommst, was Jesus da eigentlich gesagt hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin so fromm erzogen worden, weil bei mir haben so Worte immer so einen Beiklang. Ja, ich sende euch, ja, in die Mission und dahin, wo ich nicht will und irgendwie so komische Gedanken. Jesus geht viel tiefer. Jesus sagt, hey, so wie mich der Vater gesandt hat, als ein Ebenbild seiner selbst in diese Erde, so sende ich euch. Ich schicke euch in diese Welt, um ein Ebenbild Gottes zu sein. Jesus haut so ein paar Sprüche raus, die wirklich weltbewegend waren. Er sagt mal, ich bin das Licht der Welt. Boah, das ist schon. Und dann geht er zu seinen Jüngern und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid genauso, wie ich es bin. Like Jesus. Jesus sendet dich nicht nur, er rüstet dich aus. Mein Vater, der in mir lebt, der handelt durch mich. Glaubt mir doch, dass der Vater und ich eins sind. Und wenn ihr den Worten schon nicht glaubt, dann lasst euch doch wenigstens von meinen Taten überzeugen. Ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere. Mal ganz ehrlich, wer ist heute Morgen hier und glaubt das? Wow. Ich habe großen Respekt vor euch. Ich lebe so oft und kann es nicht glauben. Was, Jesus? Du warst crazy. Du warst crazy. Jesus, du warst crazy. Und Jesus schaut mich an und sagt, du bist crazier. Ich kann es manchmal nicht glauben. Aber genau das sagt Jesus. Ich schicke dich in diese Welt und du wirst noch mehr tun, als ich es getan habe. Wie kann das geschehen? Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Hey, ich bin groß geworden im christlichen Umfeld und ich bin in einem Umfeld groß geworden, da war das fast schlimmste Wort, das man benutzen konnte, Charismatiker. Ja, das ist wirklich, das war gefährlich und so. Und ich weiß heute natürlich, was dahinter gesteckt hat. Und natürlich gibt es da viel Schräges und Personenkult und all so komisches Zeug. Aber hey, genau das hat Gott angekündigt. Er hat gesagt, dieser Geist, der in Jesus lebendig ist, der wirksam ist, der Kraft hat, der alles bewegen kann, dieser Geist ist auch in dir mächtig. Derselbe Geist wie im Sohn. Und du brauchst nicht blöd werden, du brauchst nicht abheben, du brauchst dir nichts einbilden, es geht ja gar nicht um dich. Es ist sein Geist, der immer noch lebendig ist, in dir und in mir. Mein Fazit dieses zweiten Punktes, was immer in deinem Leben geschieht, was immer dir Menschen erzählen, was immer deine Geschichte im Leben dir erzählt, was immer der Teufel dir in die Ohren flüstert, du bist das Ebenbild Gottes. Wir sind geschaffen, um zu herrschen. Der vielleicht kritischste und spannendste Punkt von allem. Wenn wir an Herrschen denken und das Wort Herrschen im Deutschen benutzen, dann gehen ganze Kapitel in unserem Kopf auf. Beim Wort Herrschen kommt so viel in uns hoch, was einfach nur negativ ist, was einfach nur schwierig und crazy ist. Und Jesus wusste das und hat es damals schon angesprochen. Er sagt, hey, ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt, die Hitlers und die Stalins und die, setz ein, was du willst, wie sie ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so darf es bei euch nicht sein. Im Gegenteil, wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Jesus Jesus sagt von sich selber in diesem ominösen Missionsbefehl, Matthäus 28, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ey, das ist der größte Machtanspruch, der je gesprochen wurde. Ich glaube, das wird sich nicht mal Donald Trump trauen. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und Jesus sagt, und weil mir diese Macht gegeben ist, schicke ich dich in diese Welt. Ich gebe dir Anteil an dieser Macht. Aber gleichzeitig sagt er, wie diese Macht sich auswirken soll. Er sagt, die Macht Gottes ist dir gegeben, um zu dienen. Die Macht ist dir gegeben, um anderen Menschen zu dienen. Das ist der Maßstab von göttlicher Macht. Und wisst ihr, ich habe diese Woche verschiedene Predigten angehört und eine hat mich ganz, ganz arg zum Nachdenken gebracht. Dienen hat in unserem gesellschaftlichen Rahmen einen ganz negativen Charakter. Wir denken immer, dienen sorgt dafür, dass wir Autorität verlieren. Dienen macht uns klein. Dienen ist irgendwie unsexy. Dienen ist irgendwie so, bäh, ist uncool. Jesus sagt, wenn du dienst, bist du mitten in deiner Berufung. Wir reden sogar darüber und sagen, hey, Jesus hat sich so klein gemacht, als er uns am Kreuz diente. Jesus sagt, spinnt ihr eigentlich? Ich habe mich groß gemacht, als ich euch diente. Jesu Maßstab ist umgekehrt. Und in diesem Vers steckt etwas, was so crazy ist und ich habe verstanden, warum der Teufel ihn hasst. Jesus sagt, indem ihr dient, entreißt ihr jemandem der Macht des Bösen. Und darüber habe ich nachgedacht. Ich habe gedacht, wie verrückt ist das eigentlich? Der Teufel hat eine gewisse Macht auf dieser Erde bekommen, über gewisse Felder unseres Lebens. Und Jesus sagt, wenn du in diese Felder hineingehst und beginnst zu dienen, entreißt du dem Teufel Macht. Ganz praktisch, da ist ein Mensch am Boden zerstört, er hat einfach nur Scheiße erlebt. Und natürlich ist er selber schuld und hat viel falsch gemacht und all das. Und er steckt mitten in den Schlingen des Bösen fest. Und wir erleben das x-fach. Und nun fängst du an, diesem Mensch zu dienen. Du verurteilst ihn nicht, du zeigst nicht mit dem Finger auf ihn, du sagst nicht, du bist ja selber schuld, sondern du fängst an, ihm zu dienen. Und mit jedem Griff des Dienens holst du ihn aus der Macht des Teufels heraus. Und Menschen werden frei. Freier, als sie es je waren. Du bist dazu geschaffen worden. Das ist der Auftrag an dich. Gott hat gesagt, ich habe dich nicht gemacht, damit du 80 Jahre absitzt. Ich habe dich gemacht als ein Kind von mir, als ein Ebenbild von mir, mit dem Auftrag zu herrschen. In Galater 4,7 heißt es, und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Wie oft nehmen wir das wirklich in Anspruch? Wir haben über diese Serie einen Vers gestellt. Hesekiel 10, wir haben jeden Sonntag darüber gesprochen, diese vier Wesen mit den Gesichtern. Und das war ein zentraler Vers dieser Serie. Aber ich möchte an den Ende dieser Serie einen Vers stellen, der weiterwirken soll. Der eigentlich das Zentrum dessen ist, was diese Serie ausmacht. Wir haben in dieser Serie auf Jesus geschaut. Und wir haben mehr von ihm entdeckt. Und von uns allen wurde der Schleier weggenommen, so dass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Like Jesus. Amen. Thank you.
Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.